dem Herrn den Weg, denn siehe, der Herr kommt gewaltig. Mit diesem Wochenspruch aus Jesaja 40 grüße ich Sie am dritten Advent hier in der Dorfkirche in Rohrbeck. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht in der Adventszeit. Ich nehme irgendwie so eine melancholische, früher war mehr Lametta-Stimmung wahr. Das ist natürlich die Sorge, dass uns Corona-bedingt mit dem angekündigten Lockdown vermutlich eine längere Zeit Einschränkungen bevorstehen, mit allem, was da auch existenziell für viele von uns dranhängt. Ich finde, das ist aber auch eine Chance, nämlich die wahre Bedeutung des Advents zurückzugewinnen. Der Advent ist ja traditionell eine Wartezeit, ist Vorbereitung auf den, der da kommt im Namen des Herrn. Und damit wir uns nämlich auch mal selber unterbrechen in der Geschäftigkeit des Alltags und fragen, sind wir eigentlich bereit, ihn aufzunehmen, der von sich sagt, vom Himmel hoch, da komme ich her? Sind wir bereit, den Himmel in unserer Mitte zu ertragen, auch mitzutragen, dazu beizutragen, dass der Himmel sich ausbreitet, dass sein Reich komme, wie wir jeden Sonntag im Gottesdienst beten? Diese Fragen nach unserem Bereitsein, diese besondere Vorbereitung auf Weihnachten hat also etwas mit Buße zu tun. Adventszeit ist traditionell eine Bußzeit, eine Einkehr, eine Fastenzeit. Plätzchen statt fettem Kuchen, Marzipan zu Deutsch Gnadenbrot statt Schwelgerei. Der Magen soll schweigen, damit der Kopf klar ist, klar wird. Lass uns gleich mit der Vorbereitung dafür beginnen und schauen auf den, der da kommen soll. Wie soll ich dich empfangen? Wir hören auf die Musik. Gottesdienst feiern im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe erwarten wir von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er ruft uns zu, saget den verzagten Herzen, seid getrost, fürchtet euch nicht. Sehet, da ist euer Gott. Herr, du bist vormals gnädig gewesen deinem Lande und hast erlöst die Gefangenen Jakobs. Willst du uns denn nicht wieder erquicken, dass sich dein Volk über dich freuen kann? Herr, erweise uns deine Gnade und und gib uns dein Heil. Es ist deine Hilfe nahe denen, die dich fürchten, dass in unserem Lande Ehre wohne, dass Treue auf der Erde wachse und Gerechtigkeit vom Himmel schaue. Lass uns beten. Lieber Herr, wir sind mitten im Advent, aber es will uns nicht so richtig gelingen, die Adventsstimmung aufzunehmen wie in den Vorjahren. Komm du doch in unseren Gottesdienst und dann auch in unseren Alltag. Komm in die Ängste, in unsere Ungewissheit. Komm in unsere Dunkelheit, unseren Streit, unseren mangelnden Glauben, unsere Untreue. Wir wollen dir vertrauen, das Volk, das noch im Finstern wandelt, bald sieht es Licht, ein großes Licht. Heb in den Himmel dein Gesicht und steh und lausche, weil Gott handelt. Die ihr noch wohnt im Tal der Tränen, wo Tod den schwarzen Schatten wirft, schon hört ihr Gottes Schritt. Ihr dürft euch jetzt nicht mehr verlassen wähnen. Amen. Wir hören auf die Lesung.
Das Evangelium für den dritten Advent steht bei Lukas im ersten Kapitel und wir wollen dazu aufstehen. Und sein Vater Zacharias ward des Heiligen Geistes voll, weissagte und sprach: Gelobet sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat besucht und erlöset sein Volk, und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Hause seines Dieners David, wie er vor Zeiten geredet hat durch den Mund seiner heiligen Propheten, dass er uns errettete von unseren Feinden und von der Hand aller, die uns hassen, und Barmherzigkeit erzeigte unseren Vätern und gedächte an seinen heiligen Bund und an den Eid, den er geschworen hat, unserem Vater Abraham uns zu geben, dass wir, erlöset aus der Hand unserer Feinde, ihm dieneten ohne Furcht unser Leben lang, in Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und du, Kindlein, wirst ein Prophet des Höchsten heißen. Du wirst vor dem Herrn hinhergehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in Vergebung ihrer Sünden, durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch welche uns besucht hat der Aufgang aus der Höhe, auf dass er erscheine denen, die da sitzen in Finsternis und Schatten des Todes, und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Und das Kindlein wuchs und ward stark im Geist. Und er war in der Wüste, bis dass er sollte hervortreten vor das Volk Israel. Amen. Wir bekennen unseren christlichen Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des herrlichen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und von dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, ich hatte es zu Anfang bereits gesagt, Advent ist Wartezeit, Zeit der inneren Einkehr und auch der Buße. Frage natürlich, auf wen warten wir? Auf den Gott, der die Menschheit annimmt. Und was das bedeutet, das können wir sehr konkret bereits in einem kleinen Satz im Stammbaum Jesu lesen, der der Weihnachtsgeschichte im Matthäus-Evangelium sozusagen vorgeschaltet ist. Da heißt es, David zeugte Salomo mit der Frau des Uriah. Weihnachten kommt also gar nicht so engelsgleich und unschuldig daher, sondern gleichsam mit einer Affäre im Schlepptau. Dieser Satz soll uns erinnern, nicht etwa an Glanz und Gloria königlichen Heldentums, in das Jesus dann auch hineinwächst, sondern an die vermutlich abgründigste Verfehlung in der Amtszeit Davids, seinen Ehebruch mit Bathseba. Die Bibel steht nicht auf Verschleierung, sie nennt Dinge beim Namen. Bathseba bleibt, auch nachdem David sie genommen hat, die Frau des Uriah. Was Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Und nun trägt Jesus also einen Ehebrecher im Stammbaum. Jesus, in dem sich die Verheißungslinien Gottes treffen, Gottes Heilsplan in Person, trägt nun diese Geschichte der Sünde seiner Vorväter als Teil seiner eigenen Geschichte. Jesus nimmt diese Schuldgeschichte auf sich, biografisch auch, in sich auf und führt sie doch zu seinem göttlichen Ziel. Das ist die gute Nachricht. Und das müssen wir auch vorab sagen, wenn wir uns jetzt einem wirklich heiklen Thema nähern, dass man nur dann frei und von Verdrängung und Verleugnung wirklich anschauen kann, wenn man sich in die Gnadengeschichte Gottes gleichsam eingezeichnet weiß. Wozu solch ein Thema? Fragt sich jetzt vielleicht mancher, ist doch nicht unsere Baustelle, da haben wir doch auch keinen Streit drüber, nicht wahr? Und Meinungsumfragen geben dem auch recht. Etwa 90% aller Verheirateten halten Monogamie für wichtig. Und allerdings anscheinend nicht bei sich selbst. Denn gleichzeitig gibt beinahe die Hälfte der Fans eines lebenslangen Treuebundes zu, eine bzw. mehrere Affären gehabt zu haben. Grund genug, sich das Thema einmal genauer anzuschauen und den ersten Fall von Untreue überhaupt anzuschauen, den die Weltgeschichte zu bieten hat. Und sie wird uns die Augen öffnen, dass es dazu nicht einmal eine kriselnde Beziehung, geschweige denn zerrüttete Verhältnisse braucht. Denn der Präventionsmythos, nämlich dass eine gute Beziehung vor Untreue immer schon geschützt sei, der stimmt auch rein statistisch nicht. Auch unser Menschenpaar im Predigtext versteht sich super mit seinem Schöpfer, ernährt sich gesund und kann sogar einen perfekten Vorgarten sein eigen nennen. Wir tauchen ein ins Paradies. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Und Gott, der Herr, gebot den Menschen und sprach, du darfst essen von allen Bäumen im Garten, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen, denn an dem Tage, da du von ihm isst, musst du des Todes sterben. So, klare Ansage bis hierhin. Wir merken, dass der Text ohne Mitwirkung von Juristen entstanden ist. Das erste Menschenpaar ist zufrieden und genießt das Paradies, bis Folgendes geschah. Die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon, rühret sie auch nicht an, dass sie nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tage, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der bei ihr war, auch davon und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen aufgetan und sie wurden gewahr, dass sie nackt waren. Und flochten Feigenblätter zusammen, machten sich Schürze und sie hörten Gott den Herrn, wie er im Garten ging, als der Tag kühl geworden war. Und Adam versteckte sich mit seiner Frau vor dem Angesicht Gottes des Herrn zwischen den Bäumen im Garten. Und Gott der Herr rief Adam und sprach zu ihm, wo bist du? Und er sprach, ich hörte dich im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum versteckte ich mich. Und er sprach, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du gegessen von dem Baum, von dem ich dir gebot, du sollst nicht davon essen? Da sprach Adam, die Frau, die du mir zugesellt hast, die gab mir von dem Baum und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau, warum hast du das getan? Die Frau sprach, die Schlange betrog mich, sodass ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Schlange, weil du das getan hast, seist du verflucht vor allem Vieh und allen Tieren auf dem Felde, auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau und zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Punkt Nummer 1. Snake Talk, wenn man mit den Falschen spricht. Wenn wir uns in der Geschichte vom Sündenfall die sich rapide verändernde Beziehungsdynamik zwischen Gott und Mensch anschauen, so kriegen wir ein paar gute Hinweise auf die Frage, die sich auch viele stellen, die sich mit einer Affäre ihres Partners konfrontiert sehen. Wie kriegt der Affärenpartner eigentlich den Fuß in die Tür? Gibt es ein Bedürfnis, das in der Ehe nicht erfüllt wird, sodass sich der Partner bemüßigt fühlt, außerhalb zu suchen? Also was fehlt im Paradies? Das Problem beginnt damit, dass Eva sich einen falschen Gesprächspartner sucht. Die Schlange sät Zwiespalt in eine intakte Beziehung. Sie sucht mit ihren Fragen nach dem Hebel, um das Vertrauen zu destabilisieren. Ein verheirateter Ehemann klagt mir mal sein Leid, dass in seiner Straße lauter frustrierte, geschiedene bzw. von ihren Ehemännern sitzen gelassene Ehefrauen wohnen. Und wenn die sich dann unter Nachbarn treffen, so quasi über einen Gartenzaun, oder wenn sie mit seiner Frau Sport machen oder spazieren gehen, dann kübeln die offenbar ständig ihre Unzufriedenheit über die ach so verrottete Männerwelt aus. Und er machte sich nun Sorgen, dass das auch seine partnerschaftliche Beziehung belasten könnte. Zu Recht. Gerade wenn es um neuralgische Dinge wie die eigene Ehe geht, kann man mit der Wahl seiner Berater nicht vorsichtig genug sein. Wir sollten Ratgeber meiden, die selber gerade unzufrieden mit ihrem Beziehungsstatus sind, die Ehe generell für eine doofe Idee halten oder noch gefährlicher, die selber potenzielle Partner sein könnten. Das muss anfangs ja nicht mal bewusst geschehen. Die meisten Affären beginnen nicht intentional. Da erzählt man dem Arbeitskollegen auf einer längeren dienstlichen Autofahrt von dem, was einen beschäftigt, und der hört zu. Endlich hört mal einer zu. Zu Hause ist die Zeit dafür, da sind die Hausaufgaben, die Rechnungen, die Arbeitsmeetings und der Kollege, der hat Zeit. Da ist kein Kindergequake, da ist keine Pflicht, da ist nur Kür. Herrlich, nicht? Fühlt man sich gleich als neuer Mensch, da kann ich ganz ein anderer sein, mich neu ausprobieren, da entdecke ich neue Rollen und Gelegenheiten zu eigenem Wachstum. Da werden eure Augen aufgetan, verspricht die Schlange. Und dann nimmt das Gespräch Fahrt auf wie im Predigtext. Erst verteidigt Eva Gott noch, aber dann beginnt die Frucht zu leuchten. Die Frucht im Nachbarsgarten, dann denkt man, ist auch nicht alles Gold zu Hause. Früher war mehr Lametta. Und dann rollt man bereits Richtung schiefe Ebene. Vor diesem Gespräch, wenn auch alles in Ordnung ist, fühlt man sich mit dem Partner eins, hat keine Geheimnisse voreinander und schützt die Beziehung nach außen. Im Bild gesprochen, man errichtet nach außen Mauern und nach innen Fenster. Der Übergang in die Schieflage erfolgt damit, dass man mit dem Fremden eine emotionale Intimität herstellt, indem man sich beispielsweise über seinen Partner beschwert und draußen trösten lässt. Dann beginnt die Frucht, wie gesagt, zu leuchten. Die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug macht. Ich glaube, das Verlockende am Seitensprung liegt weniger in der Realität, sondern spielt sich im eigenen Kopfkino ab. Es ist, wie der untreue Partner sich in den bewundernden Augen der neuen Liebe spiegelt. Hier bin ich nicht der Ehepartner mit den x Baustellen, kleinen Konflikten und Alltagspflichten, die ich zu tun habe und für die ich vielleicht wenig Wertschätzung erhalte, sondern ich bin ganz neu, gleichsam mein eigener Avatar. Und genau das verzückt und bezaubert die Fantasie. Den Soundtrack dazu kennen die meisten von uns. Ich war noch niemals in New York. Ja, wer will das schon, das Treppenhaus mit Bonabachs und Spießigkeit. Stattdessen, wie wenn das jetzt ein Aufbruch wäre. Ich könnte einfach gehen für alle Zeit. Udo Jürgens hat in den 70ern keine Ahnung, dass man dafür heute nicht mal mehr ins Treppenhaus gehen muss, geschweige denn nach New York fliegen. Wir lösen das online mit Internetbekanntschaften in unserem ganz persönlichen Paralleluniversum, ganz diskret, frei von Arbeitsstress und Alltagslangeweile. Gelegenheiten dazu gibt es jede Menge. Ich persönlich hatte allein letzte Woche 7 persönliche Angebote gezählt von Prostituierten, die sich auf Instagram und Twitter rumtreiben. Also jede Menge Möglichkeiten. Punkt Nummer 2. Versteckspiel mit Adam und Eva im Gebüsch. Wir erklimmen die nächste Stufe. Versteckspiel, um Gott zu entgehen. Während die Fenster zum Fremden erweitert werden, werden zum Partner hin Mauern errichtet. Man verschließt und maskiert sich vor ihm. Der emotionale Bedarf wird von außen gedeckt. Zu Hause ist man höflich, geschäftsmäßig, bespricht den Orgakram. Aber der Freund weiß über die eigene Ehe inzwischen mehr als der Partner. Wir haben jetzt das Level einer emotionalen Affäre erreicht. Zentrale Bestandteile der exklusiven Treuebeziehung werden ausgelagert. Es wird natürlich geleugnet, der andere ist selbstredend nur ein Freund. Man sollte immer hellhörig werden, wenn das Wort Freund und das Wort nur zusammentreffen. Dann hat man schon ein ganz gehöriges Problem. Wohlgemerkt, bei Untreue geht es ja nicht unbedingt nur um Liebe oder Sex. Es geht darum, angemessene Grenzen zu anderen zu wahren und in ihrer festen Beziehung offen und ehrlich zu sein. Das häufigste Problem, das man in solchen Gemengelagen meist mit den Falschen spricht, hatte ich benannt. Eva hätte mit Gott sprechen sollen, statt mit der Schlange. Wahrscheinlich hat Eva im Gebüsch genau das überlegt. Aber sie hat den Mut verlassen, als Gott sie zur Rede gestellt hat. So glauben auch die meisten untreuen Menschen, dass es nur noch schlimmer wird, wenn sie mit dem Betrogenen über die Affäre sprechen würden. Man will lieber im Gebüsch sitzen bleiben, bis Gras über die Sache gewachsen ist. Dabei wäre die Wahrheit gegenüber dem Partner der einzig mögliche Weg, um neue Intimität herzustellen. Die Wahrheit wird euch frei machen, sagt Jesus. Das gilt hier in besonderer Weise. Tut man das nicht, wird es mit jeder Begegnung schwerer, den Turnaround zu schaffen. Dann sitzt man wie der Frosch im Kochtopf auf der heißer werdenden Herdplatte. Fragt man die Beteiligten, haben sie diese Affäre in der Regel ja nicht gesucht. Sie sind da irgendwie reingeraten. Also 82% aller Affären beginnen als ganz normale Sozialkontakte mit Nachbarn oder am Arbeitsplatz. Anziehung zwischen Menschen ist immer da und das lässt sich auch nicht verhindern. Aber es kommt entscheidend darauf an, wie man mit diesen Gelegenheiten umgeht, die entstehen. Welche Sicherheitsmaßnahmen man trifft und in welche Situationen man sich begibt. Wie verbringe ich meine Ruhepausen am Arbeitsplatz? Synchron mit ihm oder ihr? Oder lieber doch nicht? Wer sich in Gefahr begibt, der wird darin umkommen. Wie gehe ich mit Vertrautheit und Wertschätzung von außen um, insbesondere wenn sie mir bei mir gerade auf ein emotionales Vakuum trifft? Wie springe ich darauf an, wenn mir berufliche Unterstützung zuteil wird? Zu Hause unterstützt mich ja keiner. Ertappt man sich bei Heimlichkeiten gegenüber dem Partner, dann ist es schon fast zu spät. Fragen wie die, ob der Ehepartner die Mail mitliest oder Gedankenspiele über die Einrichtung eines zusätzlichen Bankkontos, sollten die eigenen Alarmglocken läuten lassen. Denn zu diesem Zeitpunkt sitzt man längst mit Adam und Eva im Gebüsch. Dritter Punkt, Rationalisierungsversuche. Die Frau, die du mir gegeben hast. Wenn dann das Adam oder Eva, wo bist du, ertönt, dreht sich längst das Ausredenkarussell. Dann ist die Klarheit der ehelichen Platzanweisung an der Seite des Partners und die Dankbarkeit für alles, was man an ihm hat, nicht? Wir erinnern uns, Fleisch von meinem Fleisch, ersetzt durch die Infragestellung seiner Integrität. Die Frau, die du mir gegeben hast, da liegt schon eine Anschuldigung drin. Die emotionale Energie wird von der Ehe weggeleitet und die Heimlichkeit und das nun einsetzende Doppelleben gebiert Lügen, wachsende Distanz, Ausflüchte auf der einen Seite und mehr emotionale Energie und wachsende sexuelle Chemie auf der anderen Seite. Der Klassiker ist dann, dass man die Beziehung rechtfertigt, weil man ja nicht zum Äußersten geht, diesen Bereich dann aber umso mehr auf dem Wege der Fantasie auslebt. Tja, was wäre wenn? Und wenn es dann doch passiert ist, kein Problem, menschliche Rationalisierungskräfte sind schier grenzenlos. Anhand des berühmten Gebets des Narzissten kann man das erschreckend gut studieren. Wie betet der Narzisst? Natürlich zu sich selbst, denn etwas Höheres als sich selbst kennt er nicht. Und wenn er anderen Leid zufügt, sagt er, es ist nichts passiert. Und wenn doch, war es nicht so schlimm. Und wenn doch, dann war es nicht der Rede wert. Und wenn doch, dann war ich nicht schuld. Und wenn doch, dann habe ich es ja nicht so gemeint. Und wenn doch, dann hast du es auch verdient. Es ist nichts passiert. Affären gelten heute gewissermaßen als legitime Lebensäußerung des selbstbestimmten Menschen. Kollateralschäden für Ehepartner und Kinder, die werden in Kauf genommen. Punkt 4. Das Imperium schlägt zurück. Einfall der Chaosmächte. Das Schlimmste an der Affäre ist der Vertrauensverlust und der Wortbruch. Unser Predigttext verrät, warum das so ist. Gottes vertrauenswürdiges Wort hat diese Welt geschaffen. Sie ist gleichsam auf Vertrauen gebaut. Und mit der Unwahrhaftigkeit der Schlange sind die Chaosmächte ins Paradies zurückgekehrt. Der Paradiesboden überzieht sich mit Dornen, das wundersame Mitwirken der Frau am Leben schaffenden Schöpfungsprozess erstickt in Schmerzensschreien bei der Geburt. Diese alten Mächte können wir auch heute fühlen, wenn unser Leben aus den Fugen gerät und wir sprichwörtlich durch die Hölle gehen. Was macht die Hölle aus, jenen Ort, wo die vertraute Umgebung ins Urchaos zurücksinkt? Was findet sich auf der Leiter vorstellbarer Bosheit auf der untersten Stufe? Eine gute Antwort dazu gibt es in Dantes Inferno. Es ist der Verrat. Das ist sehr klug beobachtet, denn es ist ja gerade dessen Gegenteil, das Vertrauen zwischen Menschen, das stabile und friedliche Beziehungen ermöglicht. Selbst in der Ökonomie gilt Vertrauen als maßgebliche Ressource dafür, dass Geschäfte abgewickelt werden können. Eine Plattform wie eBay beispielsweise würde niemals funktionieren, wenn man dem Gegenüber nicht grundsätzlich vertrauen könnte. Keine Transaktion käme zustande, wenn man davon ausgehen müsste, dass der Verkäufer mir Müll verkauft und ich meinen Scheck im Gegenzug platzen lasse. Der einzige Grund, dass sowas funktioniert, ist eben ein Grundvertrauen in der Geschäftswelt. Und der Grund, dass wir unsere Beziehung auf Vertrauen bauen, liegt darin, dass Vertrauen uns ermöglicht, einander zu begegnen, ohne schreiend davonrennen zu müssen. Denn wenn ich dir traue, muss ich nicht ständig mit einbeziehen, wie hochgradig komplex du eigentlich bist. Aus evolutionärer Perspektive bist du nämlich ein Schimpanse voller Schlangen. Schlangen sind der Urfeind des prähistorischen Menschen. Also du bist jemand, wo meine vorkognitiven Feinderkennungssysteme jederzeit scharf gestellt sein müssen. Und solange du tust, was du sagst, kann ich dich beim Wort nehmen. Dein Wort reduziert deine unglaubliche Komplexität auf ein verstehbares Maß. Wir können dann wenigstens so tun, als ob wir uns verstehen, auch wenn wir es in Wahrheit niemals vollständig tun. Wo sich zwei Menschen begegnen, stehen sich zwei Abgründe gegenüber, sagt Martin Buber. Wenn allerdings Vertrauen missbraucht wird, wenn wir von einem Menschen, den wir bisher für vertrauenswürdig hielten, verraten werden, dann sind die Schlangen alle sehr, sehr schnell wieder da. Denn wenn du in einer Beziehung mit deinem Partner lebst, du vertraust ihm, dann triffst du bestimmte Annahmen hinsichtlich der Zukunft und alles erscheint dir stabil. Du hast einen festen Boden unter den Füßen. Allerdings ist dieser Boden wie eine Eisschicht, unter der das Chaos lauert, der Hai unter der Wasseroberfläche. Alles scheint nur sicher. Und in dem Moment, wo du verraten wirst, wo du rausfindest, dass der Partner, mit dem du bis jetzt in einer intimen und vertrauten Beziehung gelebt hast, eine Affäre hat, da bist du von einem Moment auf einen anderen, einem völlig anderen Ort, in einer völlig neuen Situation. Die Pforten der Hölle öffnen sich und du bist nicht nur an einem anderen Ort, sondern auch deine Vergangenheit scheint in völlig neuem Licht. Auch deine Zukunft. Alles, was vorher sicher war, zerfällt nun in unerträgliche Komplexität. Wenn dich dein Partner betrügt, fängst du an, über ihn nachzudenken. Wer warst du eigentlich in der Vergangenheit? Denn eins ist sicher, du warst nicht der, für den ich dich gehalten habe. Und ich dachte, ich kannte dich. Aber ich hatte keine Ahnung und wusste nichts. Alles, was wir taten, was uns augenscheinlich verbunden hat, war nicht das, von dem ich dachte, dass es das sei. Du bist jemand anderes und ich wohl auch, weil ich nichts von dem geahnt habe. Ich muss blind sein, so naiv, dass ich kaum lebensfähig bin. Weder habe ich ein realistisches Gespür für Menschen, noch verstehe ich mich selbst, noch kann ich sagen, wo ich jetzt bin. Ich habe mich selbst verloren. Ich dachte, ich sei zu Hause, aber das ist nicht wahr. Ich bin in einem Haus voller Fremder. Ich weiß nicht, was morgen werden soll, nächste Woche oder nächstes Jahr. Alles sicher geglaubte, diese bewohnbare Ordnung der guten Schöpfung Gottes ist ins Chaos zurückgefallen. Der Höllenschlund steht weit offen. Das ist eine furchtbare Erkenntnis, das ist die Reise in die Unterwelt und wir machen diese Reise jedes Mal, wenn unsere im Wesentlichen durch sprachliche Zuschreibung errichtete stabile Welt zerschmettert wird. Wenn wieder irgendeine Schlange im Paradies erscheint und diesen wunderbaren, archetypisch geordneten Garten Eden im Nichts versinken lässt. Jederzeit kann sie erscheinen und dich umhauen. Das ist die ewige Situation unserer menschlichen Existenz, der wir niemals entrinnen. Und wenn das stimmt, liebe Gemeinde, das Verrat, das zerbrochene Vertrauen der Türöffner für die Höllentore ist, dann verstehen wir, warum Gott den Vertrauensbruch bei der Ehe, die ja die höchste Form dessen darstellt, was Menschen an Verbindlichkeit einander gegenüber leben können, dermaßen missbilligt. Ein Leben lang in guten und in schlechten Zeiten. Was für ein Versprechen. Und wer es bricht, der ist des Todes, der beschwört die Höllenmächte hervor. Und das sah auch Jesus so. Er wollte in der Szene mit der Ehebrecherin in Johannes 8 die Strafe auch korrekt vollziehen. Er ruft ja, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Allein es fand sich niemand, der gerecht genug war, hier als Richter zu fungieren. Doch blieb es dabei, Ehebruch ist todeswürdig, durch eine solche Tat ist nämlich die Heiligkeit Gottes selber angegriffen, dessen Wort durch und durch vertrauenswürdig ist. Deshalb, das Todesurteil muss vollstreckt werden, natürlich von einem, der in dem geforderten Maße heilig und gerecht ist, wie es der Wille Gottes erfordert. Wie bei der Bergpredigt verschärft Jesus das Gesetz, also kein kumpelhaftes Schwamm drüber, Sonderangebot, sondern eine unerhörte Preiserhöhung. Wir wissen, wie es weiterging. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, die Ältesten, ziehen sich kleinlaut zurück. Sie wissen um ihre eigene Schuldhaftigkeit. Sie wissen um die zahllosen Bereiche ihres Lebens, wo sie Gottes Heiligkeit nicht gerecht werden. Aber das Gerichtsurteil bleibt bestehen. Die Frau ist nun mit Jesus allein. Nun ist es an ihm. Er ist sündlos. Er hat jede Berechtigung, das Todesurteil zu vollstrecken. Und er tut es. Er vollstreckt das Todesurteil konsequent, denn auf Ehebruch steht der Tod. Der Richter gibt sich selbst in den Tod. Dort, wo die Frau stehen müsste, da, wo mit ihr die ganze Menge der todeswürdigen Verkläger hätte in den Tod gehen müssen, da stirbt Jesus den Tod auf Golgatha. Der von keiner Sünde wusste, hat sich für uns zur Sünde gemacht. Der Richter gibt sich selbst hin als der an unserer Stelle Gerichtete. Er bügelt die Sache aus. Wieder mal. Wie schon bei David und der Frau des Uria in seinem Stammbaum nimmt Jesus die Menschheit an, nimmt das weg, was uns von ihm trennt, damit wir ihm begegnen können. An der Krippe und am Kreuz. Ihm, der sagt, was er tut und tut, was er sagt. Lasst uns ihm darin folgen und wahrhaftig und treu in unseren Beziehungen sein. Dann sind wir auch bereit für den Advent. Amen. Einige Dinge bekannt zu geben. Verstorben und in der vergangenen Woche unter Gottes Wort beerdigt wurde im Alter von 67 Jahren Frau Elfi Wittkopf hier auf dem Friedhof in Rohrbeck. Wir beten. Lieber Vater im Himmel, wir bitten für die Angehörigen, dass du ihnen Kraft an den Stellen gibst, wo sie sie jetzt am meisten brauchen. Und lehre du sie und uns bedenken, dass auch wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Amen. Es gibt einige Veranstaltungen auch bekannt zu geben. Alles ist im Moment ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Sonntagabend, also heute Abend, tagt ja die Ministerpräsidentenkonferenz. Wir werden dann wahrscheinlich auch nochmal möglicherweise Sachen neu ordnen müssen. Aber bis auf Weiteres gilt, am 20.12. ist um 10.30 Uhr Gottesdienst in der Kirche Dalgo. Und Heiligabend um 15 und 16.30 Uhr auf dem Sportplatz in der Charlottenstraße. Da wird es zwei Gottesdienste hintereinander geben. Und um 15 Uhr eine Weihnachtsandacht Open Air in der Dorfkirche in Seeburg. Ansonsten, wer einen Rundbrief erhalten möchte von uns, den bitte ich, den ausliegenden Flyer auszufüllen, der im Außenbereich hoffentlich noch zu finden ist, sonst sprechen Sie mich gerne an. Und ansonsten möchte ich noch auf die Kollekten hinweisen. Im vergangenen Sonntag betrugen die 163 Euro. Heute ist die Kollekte zur Hälfte für die Telefonseelsorge und für Aufgaben in der eigenen Gemeinde bestimmt. Im Rahmen von Corona müssen wir technisch ein bisschen aufrüsten und das wird dann in diese Bereiche hineinfließen. Lasst uns beten
und dazu aufstehen.
Lieber Vater im Himmel, du hast uns verheißen, dass das Licht wiederkehren wird. Die Schatten des Todes werden verschwinden. Auch das hast du uns verheißen, du Gott des Lebens und Vater des Lichts. Wir warten, wir sehen uns nach Licht und Leben. Komm. Du hast gesagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Komm zu den Kranken und Infizierten, an den Beatmungsgeräten und auf den Intensivstationen. Komm zu denen, die sie behandeln und begleiten. Vertreib die Schatten des Todes. Komm. Du hast gesagt, ich bin der gute Hirte. Komm zu den Familien in Anspannung und Sorge. Komm zu den Alleingelassenen, die sich vor Weihnachten fürchten. Vertreib die Finsternis. Komm. Du bist unser Friedenskönig. Komm zu den Mächtigen und gib ihnen Liebe zur Gerechtigkeit. Komm zu den Einflussreichen und wecke ihre Liebe zum Frieden. Komm zu deiner Kirche und mach uns zu Hoffnungsboten. Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens, du Gott des Lebens. Wir warten auf dich. Komm. Gemeinsam beten wir, wie du es uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Wir nehmen noch einmal Platz und hören auf das Nachspiel. Und ich möchte jetzt schon einmal Cordelia Löffelmann an der Flöte danken, dass Sie heute bei uns gewesen sind. Und im Chor natürlich auch für die schönen Gesänge. Und allen wünsche ich einen gesegneten Sonntag. Thank you.